stopf ihren Mund, weise sie zurecht, streng zurecht. Jetzt seid ihr alle wach. Und was sagt er jetzt? Was würdest du denken, wenn du solche Worte hören würdest? Kommst du in eine Gemeinde und da steht einer und sagt, du sollst deinen Mund stopfen. Oder wir würden es auf Deutsch sagen, eben ein bisschen anders. Hals, Maul ist ein bisschen zu grob, aber ja, Ruhe, rede nicht mehr. Ja, also auf Englisch gibt es verschiedene Ausdrücke. Wir finden in dieser Stelle, die wir heute angeschaut haben, ein paar Ausdrücke, die für uns vielleicht ein bisschen überraschend sind. Paulus sagt, wenn er über diese Irrlehrer redet, in Vers 11, denen muss man den Mund stopfen. Okay, das ist sehr direkt. Was ist mit dieser milde Christsein passiert? Ist das Christus ähnlich, überhaupt so zu reden? Oder wo er dann später sagt von den Kretern, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Streng? Also heutzutage ist das gar nicht modern. Also streng sein darf niemand. Wir müssen alle, ja, locker, tolerant und so weiter. Aber Paulus hier unter Inspiration des Heiligen Geistes sagt, weise diese Leute streng zurück. Ist das christlich? Ist das, wie Jesus war? Man muss nur ein bisschen in den Evangelien lesen und man merkt, Jesus Christus war und ist unser Vorbild für Sanftmut und auch für Liebe und für Gnade. Aber Sanftmut, Liebe, Gnade heißt nicht ein Weichei sein, wenn es um die wichtigste Sachen des Lebens geht, und zwar die Wahrheit. Heute ist das auch nicht etwas, das sehr modern ist. Heute wird von unserer ungläubigen Welt behauptet, dass es gar nicht so etwas gibt wie absolute Wahrheit. Wie etwas, das immer richtig ist, das nicht veränderlich ist. Sondern heute wird gesagt, die Wahrheit ist relativ. Wenn das für dich passt, wunderbar. Für mich passt das nicht, für mich passt was anderes. Und das funktioniert für mich und für mich ist das wunderbar. Und streng zurechtweisen, das darfst du ja nicht, das ist ja nicht tolerant, das ist ja nicht liebevoll. Aber jeder würde das verstehen, wenn es um einen Zug geht, der Richtung Abgrund fährt, auf ein Gleis, das nicht abweichen kann. Wenn jemand da in diesem Zug einsteigen würde und alle mit aller Härte sozusagen, mit aller Nachdruck, mit aller Überzeugung sagen würde, steig aus diesem Zug aus. Ihr müsst aussteigen. Ja, aber es ist angenehm hier. Nein, ihr müsst aussteigen. Ja, warum? Es gibt einen Abgrund. Nein, ich sehe gar keinen Abgrund. Es gibt einen Abgrund. Ich weiß, welche Richtung dieser Zug fährt. Ich weiß, was auf euch zukommt. Ich kann nicht ruhig sein. Ich kann das nicht tolerieren. In solch einer Situation würde alle sagen, das ist ja angebracht, das ist ja in Ordnung. Der muss mit aller Überzeugung, mit aller Strenge die Leute retten. Und genau so ist es geistlich gesehen auch. Absolute Wahrheit gibt's. Einen Gott gibt's. Es gibt nicht mehrere Götter. Es gibt einen Schöpfergott. Es gibt nur eine oder einer, der uns retten kann. Es gibt nur einen, der für uns am Kreuz gestorben ist, der 3 Tage danach auferstanden ist, der uns mit unser Schöpfergott versöhnen kann. Deswegen sagte Jesus Christus selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das kann keine relative Aussage sein. Niemand heißt niemand. Entweder ist er der Weg, entweder ist er die Wahrheit, entweder ist er das Leben oder es ist nicht. Du hast keine andere Möglichkeit, als zu sagen, entweder ist Jesus Christus genau das, was er sagte, er ist. Und zwar Gott, Mensch geworden, der für unsere Sünden am Kreuz starb und der vorher sogar gesagt hat, ich werde 3 Tage danach auferstehen. und damit beweisen, dass ich der Gesalbte bin, der Messias bin. Entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Du kannst nicht dazwischen stehen und sagen, ja, das stimmt für dich, aber es stimmt nicht für mich. Das geht nicht. Entweder ist das so oder es ist nicht so. Und wenn du sagst, nein, das ist nicht so, dann sollte man wirklich mutig genug sein, das wirklich so zu nennen. Nein, ich glaube nicht an Jesus Christus. Ich lehne Jesus Christus ab, weil genau das ist, wird getan, wenn jemand sagt, ja, es passt für dich, aber passt nicht für mich. Es gibt kein Zwischen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, wird das die entscheidende Frage sein. Was hast du mit Jesus Christus getan? Weil Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Weil nur er der Weg ist. Und der Vater liebte die Welt und deswegen sandte er Jesus Christus, weil Jesus Christus der Ausweg ist. Jesus Christus unsere Errettung ist. Er ist unsere einzige Hoffnung. Und wenn du die einzige Hoffnung ablehnst, gibt es keine andere Hoffnung für dich übrig. Das ist schlicht und einfach die Wahrheit. Wenn du aus dem Zug nicht aussteigst und eine andere Richtung fährst, Richtung des Herrn, wirst du in diesem Abgrund hineinfahren. Deswegen ist auch Jesus Christus, der so mild und der so sanftmütig war, nicht mild und sanftmütig gewesen, als er im Tempel hineingegangen ist und gesehen hat, dass im Tempel Geschäft gemacht wurde. Ich glaube, so was der Herr Jesus da getan hat, mit dieser Peitsche, mit den Tischen umdrehen, mit Zorn und Macht die Leute vertreiben, nicht besonders mild, aber Christus ähnlich. Warum? Weil Jesus mit Nachdruck sagen wollte, es dreht sich hier um was ganz anderes als Geld und ihr macht das Haus des Gebets zu einem Haus von Räubern. Und das entehrt meinen Vater. Paulus schreibt, so wie auch Jesus lebt. Wenn es um die Wahrheit geht, gibt es keinen Platz für Weichsein sozusagen. Es gibt sehr wohl einen Platz für liebevoll umgehen. Paulus meint jetzt nicht damit, dass wir in der Gemeinde jetzt anfangen sollen zu schreien und einander zu schlägen und sagen, du hast nicht recht und jetzt, so, das ist fleischlich. Was er aber meint ist, es gibt eine klare Wahrheit, wir stehen dazu und wenn Menschen sich in einer Gemeinde integrieren wollen, die diese Wahrheit ablehnen, die wollen eine andere Lehre hineinbringen. Diese Menschen müssen klar und deutlich wissen, das geht nicht. Sie müssen zurechtgewiesen werden und sie müssen auch, sie dürfen nicht reden. Sie dürfen nicht die Geschwister verwirren. Und wenn das nicht aufhört, wie kann man das dann stoppen? Jesus Christus selbst sagte, was du tust, ist, du sprichst die Leute an, du warnst sie und dann, wenn sie nicht aufhören, dann müssen sie aus der Gemeinde hinausgehen. Die müssen dann sozusagen Gemeindezucht erleben. Warum? Weil du böse bist auf diese Leute? Nein, weil du sie lieb hast, weil sie ein falsches Evangelium glauben. Und wenn sie das weiterhin glauben, gehen sie verloren. Und das Liebevollste, was man tun kann, ist die Sache angehen. So, Paulus spricht hier mit Titus und er sagt, Titus, es gibt in den Gemeinden auf Kreta einige Menschen, die sich Geschwister nennen. Sie sagen, dass sie gläubig sind. Sie sagen, dass sie Christen sind. Aber diese Menschen, du musst da handeln. Die können nicht einfach ruhig weitermachen, was sie machen. Du musst diese Menschen ansprechen und die müssen gestoppt werden. Die müssen eigentlich wieder zur Wahrheit umkehren. Ja, vielleicht stellst du dir die Frage, warum ist das so? Warum ist Gott nicht stark genug, um verschiedene Meinungen in einer Gemeinde zu akzeptieren? Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft und wir meinen, wir sind stark genug, um sogar verschiedene Religionen zu haben. Es ist ein großer Unterschied zwischen die Gemeinde Jesu und die Welt. Gott zwingt niemanden dazu zu glauben. Aber in seiner Gemeinde will er ein leuchtendes Licht haben. Er will, dass wir strahlen, dass die Wahrheit aus der Gemeinde hinausgeht dass die Gemeinde nicht trüb ist, dass es nicht verwirrend ist. Und daher sucht und will er eine reine Gemeinde haben. Rein in Lehre und auch rein in Praxis, weil die zwei miteinander zusammenpassen. Und daher, weil die Gemeinde sozusagen die Braut Christi ist auf Erden und wir ihn darstellen, will er, dass wir rein sind. Und in der Welt, die Gemeinde, die Lehre des Herrn nicht wollen, sie müssen nicht in der Gemeinde sein. Sie können außerhalb der Gemeinde sein. Und Gott will, dass jeder versteht, dass er entweder in der Gemeinde Jesu ist, wo Gott ihn haben will, oder nicht. Nicht irgendwo dazwischen. So, diese Stelle, die wir hier finden heute, ist eine sehr, sehr wichtige Stelle. Er sagt uns sogar, dass die Irrlehre etwas ist, das sogar unsere Familien treffen kann. Wir wollen jetzt nochmal beten, bevor wir über dieses Mundstopfen reden und herausfinden, was genau der Herr hier an dieser Stelle uns sagen möchte. Vater, wir wollen 100% zu deiner Wahrheit stehen. Die Lehren deines Wortes sind keine Nebensache. Die Einheit deiner Gemeinde ist keine Nebensache. Es ist so wichtig, Vater, dass deine Gemeinde rein ist vor dir und ein Werkzeug ist, das du auch gebrauchen kannst. Und dazu zählen wir, es ist auch unsere Verantwortung, als Gemeinde eine liebevolle und treue Gemeinde zu sein. So liebevoll zu sein, wie auch unser Herr Jesus Christus, der nicht geschwiegen hat, der nicht geduldet hat, da wo deine Wahrheit kaputt gemacht wurde, zerstört wurde, umdefiniert wurde. Herr, hilf uns als Gemeinde, die gleiche Liebe zu haben wie unser Herr Jesus, füreinander und für diese Welt, wo so viele Menschen verloren gehen, dass wir eine eindeutige Botschaft geben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Wenn wir diese Stelle anschauen, merken wir als erstes, dass Paulus sagt, dass so ihr Lehre sogar eine reale Gefahr ist, eine reale Gefahr für Familien in der Gemeinde ist. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn es um Wahrheit und Irrlehre geht, wenn wir das auf eine theoretische Ebene lassen und sagen, okay, der glaubt das und das, und wir merken nicht, dass das auch für unsere Kinder, für unsere Familien Auswirkungen haben kann und haben wird, dann haben wir es nicht richtig verstanden. Paulus schreibt hier, Vers 10, es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Wenn wir Vers 9 betrachten, wie wir vor zwei Wochen diese 9. Vers angeschaut haben, der Älteste der Gemeinde soll einer sein, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Paulus beschreibt jetzt manche dieser Widersprechenden. Menschen, die die gesunde Lehre nicht annehmen, sondern dagegen sprechen. Und diese Leute sind Menschen, die in einer Gemeinde dann auch natürlich Spaltungen und Probleme bringen. Vers 11 sagt, denen muss man den Mund stopfen. Und der Grund ist interessant. Er sagt nicht, weil das bloß einfach nicht stimmt. Das natürlich ist auch der Fall. Er sagt, man muss denen den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander. Sie bringen ganze Häuser durcheinander. Mit ihrem ungehörigen Lehren und schändlichen Gewinnes willen. Unsere Familien stehen in Gefahr, wenn wir in einer Gemeinde ihr Lehre zulassen und akzeptieren. Findest du es auch nicht interessant, dass Paulus hier schreibt, es gibt viele Widerspenstige. Auf Kreta gab es mehrere Gemeinden und in dieser Gemeinden gab es nicht Einzelfälle. Irgendwie in diese Gemeinden haben sich ihr Lehrer eingeschlichen, und zwar viele. Und jetzt hat der Apostel Paulus Titus hingeschickt und hat ihm auch diesen Brief gegeben und sagt, Titus, du musst das in Ordnung bringen. Du musst mit Autorität, mit Überzeugung diese Verführer, die so zahlreich sind, zurechtweisen und ihren Mund stopfen. Wenn sie auf die Wahrheit hören und Buße tun, ist die Sache erledigt. Wenn sie nicht Buße tun, wenn sie meinen, sie haben Recht und alle haben Unrecht und sie wollen weiterhin die Gemeinde spalten mit ihrer Irrlehre, dann müssen sie raus. Kannst das nicht dulden. Sie müssen gestoppt werden. Es dreht sich hier um die Wahrheit und es dreht sich hier um die Familien, weil diese Menschen haben ganze Häuser wirklich kaputt gemacht, durcheinander gebracht, Verwirrung. Was für Charaktereigenschaften haben diese Irrlehrer? Paulus gibt uns drei Worte hier. Er sagt als erstes, dass diese Irrlehrer sind widerspenstig. Nochmal so ein Wort, das wir nicht jeden Tag verwenden. Du bist so widerspenstig. Also ist nichts in unser Alltagsgebrauch. Aber wir würden das schon verstehen, wenn wir sagen würden, du bist ein Rebell. Widerspenstig aus dem Originalsprache, aus dem Griechischen, bedeutet einer, der nicht bereit ist, Autorität anzunehmen. Sich zu unterordnen. Ein Mann oder eine Frau, die meinen, sie sind über die Autorität der Gemeinde. Und ich darf noch einmal sagen, dass die Autorität einer Gemeindeältesten nicht in sich als Person steckt. Ich habe als Stan Shelton keine Autorität über irgendjemand. Meine Autorität ist die gleiche Autorität, die jeder andere Gemeindelehrer hat, Gemeindeleiter hat. Und zwar, es ist die Autorität des Wort Gottes, insofern, dass ich das Wort Gottes treu lehre. Das ist, was Vers 9 sagt. Sich an das zuverlässige Wort hält. Und wenn ein Gemeindeleiter, wenn ein Lehrer, wenn ein Prediger das Wort richtig verkündigt, das Wort bibeltreu lehrt, ist die Autorität nicht von dem Mann aus, geht es nicht vom Mann aus, es geht vom Wort Gottes aus. Und wer nicht bereit ist, sich aus dem Wort Gottes belehren zu lassen, dieser Mensch ist widerspenstig. Der ist ein Mensch, der sich über die Autorität des Wort Gottes stellt. Und das ist keine Kleinigkeit. Damals, wie es hier auch steht, er sagt, besonders die aus der Beschneidung. Wenn wir jetzt Galaterbrief betrachten, wie wir es am Mittwochabends tun, die dabei sind, wissen, dass in Galatien diese Judaisten in der Gemeinde eingeschlichen sind. Und die Judaisten haben gesagt, oh, wir glauben das Wort, wir glauben die Bibel, wir sind Christen, aber ihr glaubt das Wort falsch. Sogar Paulus glaubt, du musst dich beschneiden lassen und das Gesetz halten, um ein Christ zu sein. Wer das nicht tut, der ist kein treuer Christ. Das haben die gesagt. Und sie haben sich auf das Alte Testament berufen. Und Paulus schreibt das ganze Brief, um diese Situation wirklich in Ordnung zu bringen und zu sagen, diese Männer, die sich Geschwister nennen, sind teilweise gar nicht Geschwister. Und teilweise sind sie wirklich verwirrt, weil das Evangelium ist was ganz anderes als das Gesetz. Das Gesetz rettet nicht. Und wenn ihr euch auf das Gesetz stützt, dann seid ihr noch in eure Sünden verloren. Ihr müsst euch auf die Gnade des Herrn stützen. Und dann erklärt er, was die Wahrheit auch ist. Das heißt nicht, dass ein Christ dann auf einmal nicht mehr für also die Gerechtigkeit, die wir im Gesetz finden, einhält. Nein, es ist halt, warum macht er das? Warum mordet er nicht? Warum lügt er nicht? Warum ist er nicht bereit zu stehlen und andere Menschen auszubeuten? Es ist nicht, weil er Angst hat, wenn ich diese Dinge nicht einhalte, dann werde ich verloren gehen. Nein, er ist schon gerecht in Jesus. Er tut das, weil er das will, weil Jesus ihm ein neues Herzen gegeben hat, weil er rein ist und aus diesem reinen Herzen ein reines Lebensweise auch führen möchte. So diese widerspenstigen Menschen, die wir hier in Titus finden, sind Menschen, die sagen, ich weiß besser sogar als die Schrift. Oder ich werde jetzt eine unbiblische Auslegung nehmen und ich werde euch jetzt was lehren, das nicht stimmt. Heute finden wir das leider in dieser Gnadebewegung, die Gnade umändert und sagt, Gnade ermöglicht dir, dass du so leben kannst, wie du willst. Du stehst unter Gnade. Du bist frei. Nur das ist auch eine Irrlehre. Das ist nicht, was Gnade tut. Gnade befreit dich nicht, um zu sündigen. Gnade befreit dich, um zum ersten Mal deines Lebens dich selbst für Jesus Christus aus eigener Initiative und auch aus eigener Wunsch zu verleugnen und anders zu sein als die ganze egoistische, verlorene Welt, die sagt, ich lebe für mich. Gnade befreit dich nicht, um ein Egoist zu sein. Gnade befreit dich, um ein Christus-ähnlicher Christ zu sein. Und das ist wunderbar. So, diese widerspenstigen Menschen gibt es auch heute. Es ist leider etwas, das vorkommt, das traurig ist. Und ich finde es auch interessant und lehrreich, dass dieses Wort widerspenstig auf Griechisch genau das gleiche Wort ist, das wir finden in Vers 6 in Titus 1. Hier steht es über den Ältesten, er soll ein Mann sein, der untadelig ist, eine Frau hat und treue Kinder hat, die über keine Klage wegen Ausschweifung und oder Aufsässigkeit. Das Wort Aufsässigkeit ist auf Griechisch das gleiche Wort, genau das gleiche Wort, die hier in Vers 10 widerspenstig übersetzt wird. Das heißt, der Älteste darf keine Kinder haben, die Rebellen sind. Die rebellisch sind gegen ihren Vater. Weil dann stimmt irgendwas in der Beziehung nicht. Aber ist das nicht interessant? Kinder sind rebellisch. Erwachsene können auch rebellisch sein. Widerspenstig sein. Steckt in dir genau diese gleiche Ich will, was ich will, das in einem 10-jährigen Kind steckt, einem 12-jährigen Kind, 2-jährigen Kind. Jetzt 2-jährig würde ich nicht als rebellisch betrachten, aber dieser Ego, das in uns ist, das so stark ist, wir sind Sünder. Und unter der Gnade Gottes wird das verändert. Und es darf nicht sein, dass jemand, der widerspenstig ist, in einer Gemeinde Irrlehre hineinbringt. Das sollte uns doch klar sein, oder? Folgst du Jesus oder folgst du dich selbst? Zweitens, leere Schwätzer. Sehr, sehr deskriptive, sehr, wie sagen wir so, sehr bunte Worte. Paulus hat die gleiche Meinung wie der Herr Jesus. Jesus sprach nicht sehr lobend von den Pharisäern. Paulus schreibt hier unter Inspiration, diese Irrlehrer, die sich so wichtig darstellen, die sind leere Schwätzer. Auf Griechisch auch noch einmal, das sind Reden, das völlig leer ist. Sie reden nichts, sind Nichtsreder. Viel sprechen, nichts sagen. Ich hoffe, dass ihr das nicht von mir hält. Der redet so lange und so und sagt dann eigentlich gar nichts. Ich versuche wirklich das Wort zu verkündigen. Manchmal aber, nachdem ich gepredigt habe, denke ich mir, habe ich das wirklich gut gebracht, wie ich es wollte? Davon redet er hier nicht. Er redet hier nicht von die Schwächen eines Menschen, tiefgehende, wunderbare Wahrheiten zu erklären, die selbst für uns als normale irdische Menschen fast zu wunderbar sind, die richtigen Worte dafür zu finden. Er redet von Menschen, die Dinge lernen und sagen, die Wahrheit nicht entsprechen, die verführerisch sind, die falsch sind, die nichts sind. Schau mal, so viel Psychologie, das es heute gibt. Wo die Psychologie sagt, dein größtes Problem ist, dass du ein minderwertiges Selbstwertgefühl hast. Wenn du einfach mehr von dich selbst denken würdest und stärkere Selbstwertgefühle hättest, dann wäre alles viel besser. Du musst in der Früh aufstehen und sagen, ich bin gut. Du musst aufstehen in der Früh und sagen, ich bin mächtig. Und du musst aufstehen in der Früh und sagen, ich kann alles, was ich will. Und dann wird dein Leben super laufen, weil du ein großes und gutes Selbstwertgefühl hast. Ist das jetzt leer oder voll? Okay, so der Billionär steht auf. Ich bin groß, ich bin gut, ich kann, was ich will. Und mit seinen Billionen von Euros bezahlt er dafür. Aber was mit der, der nicht so viel Geld hat? Funktioniert das für ihn? Der hat Hunger. Der lebt in einem einer nicht entwickelten Weltteil. Der hat keine Chance auf Geld zu kommen. Der hofft, er kriegt irgendwas zu essen an diesem Tag. Und um ihn herum gibt es Leute, die umkommen, weil sie unterernährt sind. Und der steht auf. Ich bin groß. Ich bin gut. Ich kann alles, was ich will. Und wie? Leere Geschwätz. Unser Selbstwertgefühl ist nicht unser Problem. Das ist nicht die Lösung. Es ist eigentlich unser Problem. Wenn wir erkennen würden, wie bedürftig wir sind vor Gott und dass wir Jesus brauchen und dass die einzige Lösung ist eine Lösung, die aus einer anderen Welt kommt und für eine andere Welt wichtig ist und dass diese Welt nur vorübergehend für uns Bedeutung hat und wir leben für die Himmel, für unsere Himmelswelt, wir sind Himmelsbürger, dann wissen wir, das, was wir heute erleben, ist schnell vorbei. Und wie Paulus sagt, das ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die wir in der Zukunft haben werden. Ich kann hier auf Erden leiden, wenn es sein muss, aber die Zukunft in Jesus Christus glänzt. Und mein Ziel kann ich immer erreichen. Was ist mein Ziel? Nicht zu tun, was ich will. Mein Ziel als Christ ist, Jesus Christus zu verherrlichen. Für Jesus Christus heute zu leben, mein Leben für ihn einzusetzen. Das kann ich tun, ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich Hunger habe, ob ich satt bin. Ich kann mein Lebensziel erfüllen. Ich kann es erreichen in Christus. Das ist nicht leer, das ist echt. Das ist real. Und wer so lebt, der genießt auch die Frucht des Geistes in seinem Leben, wie es im Galaterbrief steht oder wie im Philipperbrief. Der wird einen Frieden haben, das allen Verstand übersteigt. Allen Verstand. Alle außerstehende Leute, die dich betrachten, sagen, wie kannst du unter solchen Umständen so einen Frieden haben? Und du schaust nach oben und sagst, weil ich Jesus kenne. Er gibt mir diesen Frieden. Er ist meine Hoffnung. Das ist nicht leer. Das ist wahre Lehre. Und das haben viele Geschwister auch mit ihrem Leben bezeugt, die in ganz schlechte Situationen waren. So diese Irrlehrer waren leere Schwätzer. Leere Schwätzer bringen Dinge in einer Gemeinde, die gar nicht die Wahrheit entsprechen. Und das ist dann bringt so dritte Wort oder Beschreibung. Die sind Verführer. Mit diesen Dingen verführen sie die Menschen. Verführung ist schlecht. Es ist Betrug. Du sagst, etwas ist gut, aber es ist nicht gut. Du sagst, gibst du mir dein Geld, du wirst dann 10% Zinsen verdienen und du kriegst dann dein Geld nie zurück. Also das sind Betrüger, das sind Verführer. Dein Selbstwertgefühle werden dich nicht helfen können. Die werden keine Lösung für dich sein. Du kannst dann jahrelang versuchen, durch diese Methoden, durch diese Psychologie, Friede und Freude in deinem Herzen zu bekommen und du wirst es nie schaffen. Es wird flüchtig sein. Du wirst nur ein emotionales Hoch haben auf einmal und dann wird es wieder weg sein. Dann wirst du sagen, warum ist es schon weg? Die Antwort ist, weil das leer ist. Es hat keine bleibende Bedeutung. 2. Timotheus 3, Vers 13. Paulus schreibt hier an Timotheus was Ähnliches. Er sagt, bösen Menschen werden da sein. Bösen Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen. Und sogar steht hier, und sich verführen lassen. Ist das uns auch klar, dass wir leider als Menschen gerne Irrlehren hören, wenn wir im Fleisch sind? Deswegen sind solche Wohlstandsevangeliumsprediger so beliebt. Menschen, die sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann gibt er dir, was du willst. Wenn du genug Glauben hast, dann bist du gesund. Wenn du genug Glauben hast, dann wirst du reich sein. Es gibt mehrere solche Wohlstandsevangeliumsprediger. Warum sind diese Leute so beliebt? Warum gibt es Tausende, aber Tausende von Menschen, die dorthin gehen und diese leeren Geschwätz anhören? Weil sie sich gerne verführen lassen. Sie wollen alles haben, was sie wollen. Und es ist dann eine geistliche Wirkung oder ein geistliches Wirken, sollte ich sagen, ein geistliches Wirken des Heiligen Geistes im Herzen eines Menschen, das ihm dazu bringt, dass er für Jesus leben will und nicht für sich selbst. Dass er die echte Wahrheit hören möchte und folgen will. Weil Gott in seinem Herzen gewirkt hat. Das kann kein Mensch bewirken. Ist es uns klar? Ist es uns klar, dass wir mit unseren schön gefeilten Argumenten niemals jemanden zum Glauben an Jesus Christus bringen werden? Niemals. Du kannst eine wunderbare, logisch aufgestellte Argumente präsentieren zu einem Ungläubigen und sagen, schau, aus diesem Grund, aus diesem Grund, aus diesem Grund, aus diesem Grund und aus diesem Grund musst du dich bekehren. Und er wird dich anschauen, er wird sagen, glaube ich nicht, will ich nicht. Was ist der Unterschied dann zwischen einer, der das, die Wahrheit aus der Bibel liest und hört und sagt, ja, das will ich, das muss ich haben. Was ist der Unterschied? Der gleiche Gott, der Licht aus dem Finsternis gerufen hat in der Schöpfung, hat dann das Licht in unser Herzen hineingestrahlt. Der gleiche Gott, der Schöpfergott ist, wirkt durch sein Wort und er durch seinen Heiligen Geist macht die Augen auf. Und das fängt damit an, dass er uns zeigt, wie bedürftig wir sind und wie so sehr wir ihn brauchen. Verführer aber bringen uns weg vom Herrn. Führen uns in eine falsche Richtung. So, was ist die Auswirkung? Das bringt uns zu unserer nächsten Frage. Was sind die Auswirkungen, die Paulus hier in unserer Stelle zeigt? Wir haben das schon angesprochen. Sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren. So, das verursacht Trennungen in der Gemeinde, sogar innerhalb einer Familie. Das habe ich auch leider erlebt, nicht in meiner Familie, preis dem Herrn, aber wo ich beobachtet habe, wie einer sich in einer Gemeinde, in einer außenstehende andere Gemeinde eingeschlichen hat und ihr Lehren und Einfluss dort verbreitet hat und sogar Kinder von ihren Eltern getrennt haben. Wo die Kinder dann dieser Irrlehrer gefolgt haben und sagten, ja, ja, das stimmt. Und die Eltern, bibeltreu, sagten, nein, das stimmt nicht. Und was sagen die Kinder? Ja, ihr seid so alt und nicht modern. Traurig. Absolut, absolut schlimm. Preis dem Herrn in diesem Fall, aber die Situation ist weitergelaufen und das Kind hat es erkannt. Irgendwas hier stimmt nicht. Ich bin ständig ohne echte Freude in meinem Herzen. Ich habe keine Freude. Und hat Abstand dann von den Irrlehrern genommen und ist dann zur Wahrheit zurückgekehrt. Gott kann das wiederherstellen. Aber es ist eine reale Gefahr. Ich habe selbst schon beobachtet, was da passieren kann. Liebe Geschwister, wir wollen in der Gemeinde Menschen haben, die die Wahrheit verkündigen, die sich an das zuverlässige Wort halten. Und nicht, dass es Menschen kommt in der Gemeinde, die so heimlich sagen, ja, aber ja, das sagen wir halt. Aber weißt du, das geht auch anders. Das ist natürlich verführerisch, genau wie der Paulus es hier sagt. Zweite Beschreibung, die Auswirkung ist, soll uns vielleicht ein bisschen überraschen, aber leider ist es nicht sehr überraschend. Es steht hier, um schändlichen Gewinnes willen. Damals in Kreta waren diese Irrlehrer Menschen, die sogar davon finanziell profitiert haben. Gibt es heute Irrlehrer, die urreich werden? Ja, es gibt Menschen, die ein schönes Leben von ihrer Irrlehre gewinnen können. Es darf nie ums Geld gehen. Es muss um den Herrn Jesus gehen. Und sobald man merkt, der will eigentlich nur Geld, oder sobald es in einer Gemeinde nur ums Geld geht, um was wir bauen können und wie wir uns präsentieren können und wie wunderbar wir ausschauen, das ist dann schon, gehen wir in eine falsche Richtung. Wir wissen nicht ganz genau, wie es auf Kreta sich da gezeigt hat, aber hier sagt Paulus unter Inspiration, diese Irrlehrer wollten schändlichen Gewinn haben. Ja. Er sagt besonders in Vers 10, besonders die aus der Beschneidung. Noch einmal, wenn wir Galaterbrief betrachten, auch in Galaterbrief sagt Paulus, diese Menschen tun das, um euch als ihr Nachfolger zu gewinnen, damit sie von euch eben etwas profitieren können. Was ist damals passiert in Galatien? Wir haben das vor ein paar Wochen in unser Mittwochabend Bibelrunde angeschaut. Galater 5, Vers 15 sagt, Paulus schreibt an Geschwister, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sag aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Da in Galatien ist das Problem gewesen, dass die Menschen so fleischlich waren, von dieser Irrlehre so falsch geführt wurden, dass sie innerhalb der Gemeinde miteinander gestritten haben. Wirklich so stark gestritten haben, dass die einander kaputt gemacht haben. Beißen und fressen ist ja nichts Gutes. Ist kein schönes Bild. Und stell dir vor, sowas könnte in einer Gemeinde vorkommen. Egal worum es geht, ist diese Umgangsweise geistlich? Ist das geistlich, wenn Menschen, die sich Christen nennen, miteinander streiten? Nein. Und noch eine Frage. Wenn es dann Meinungsunterschiede gibt, wer löst das Problem? Wer hat Recht? Das Wort Gottes. Was, wenn im Wort Gottes es eine Streitfrage ist? Paulus sagt, die Streitfragen dürft ihr nicht behandeln. Selbst damals gab es Fragen, die Streitfragen waren. In der Schrift wurde es zum Streitthema. Oh, das ist so traurig, wenn in einer Gemeinde Streitfragen im Mittelpunkt stehen, statt die klare Lehre der Schrift. Hier ist es ganz eindeutig, Menschen, die solche Irrlehren verbreiten oder strittig sind, gerne streiten. Diese Menschen, Vers 11, denen muss man den Mund stopfen. Oh Mann, wie? Genau wie Paulus auch in Timotheus sagt, mit Sanftmut, mit Liebe zurechtweisen, damit sie aus dem Fallstrick des Teufels wieder herauskommen können. Es ist nicht, um die kaputt zu machen, sondern um diese liebe Menschen, die wir hoffen, Geschwister sind, auch zu helfen, den Herrn wieder nachzufolgen. Starke Aussage von Paulus. So, ihr Lehre ist etwas, das für unsere Familien ganz wichtig ist, weil die Familien können davon stark betroffen werden. Unsere Kinder können verwirrt werden. Sie können von der Wahrheit abgebracht werden. Und diese Irrlehrer sind widerspenstig, die sind leere Schwätzer, die sind Verführer. Und sie suchen nur ihr eigenes Vorteil und sie sind auch solche, die zum Schweigen gebracht werden müssen, weil sie Trennungen verursachen. Und so wirkt der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist trennt nicht Geschwister voneinander. Er vereint Geschwister durch die Wahrheit. Irrlehre trennt. Okay? So, das bringt uns zu unserem nächsten Punkt, und zwar, was er weiter sagt hier. Weil nachdem er das alles schreibt, zitiert er ein zeitgenössischer Prophet, wenn man es so sagen kann. Er war nicht zeitgenössisch, da muss ich das anders sagen. Ein bekannter Dichter, Prophet, mythologischer Figur aus Kreta. Und er gibt ein Zitat her. Und zwar, Vers 12, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt. So, jetzt zitiert er einen Mensch von Kreta selbst. Das wäre, wenn ich heute sagen würde, ein Österreicher hat einmal gesagt, oder ein Europäer hat einmal gesagt. Jetzt verwendet er ihre eigene Kultur, eigene Schriften, um etwas zu beweisen. Was schreibt er? Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Au, au, au. Nein, das haben wir nicht über uns selbst gesagt, sagen die Kreter. Oder das waren wir nicht. Das war dieser andere Mann. So, die meisten Historiker und Bibelforscher glauben, dass dieses Zitat von einem Mann stammt, der Epimenides heißt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber Epimenides war ein Mann, der gelebt hat hunderte Jahre vor Christus. Man ist auch heute nicht ganz sicher, wann er gelebt hat. Irgendwo zwischen 5. und 7. Jahrhundert vor Christus. Der hat einiges geschrieben. Er ist so ein Volksheld von Kreta. Und er schrieb, ihm wird dieses Zitat zugeschrieben. Man könnte es auf Deutsch ein bisschen anders übersetzen und sagen, die Kreter sind nicht vertrauenswürdig, sie sind gemein und faul. Nicht vertrauenswürdig, gemein und faul. Die gehen ganz schlimm miteinander um, sind eigentlich Leute, die nichts machen wollen, nur profitieren wollen. Und dann Paulus sagt, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Der hat das selbst erlebt irgendwie. Sag mal, der hat das gesagt und das stimmt, was der sagt. So ist es auch. So, es ist nicht, dass Paulus jetzt Epimenides auf schriftliches Niveau bringt und sagt, der war inspiriert. Nein, was er sagt ist, hier ist ein ungläubiger Mensch, der etwas behauptet über dieses Volk und das trifft zu. Ihr müsst ganz direkt, ganz klar und deutlich mit euren eigenen Eigenschaften umgehen und konfrontiert werden. So ist es bei euch. Und er schreibt zu Titus und sagt, passt auf, so sind die Menschen auf Kreta. Das ist natürlich eine Verallgemeinung, aber manchmal sind die Verallgemeinungen auch generell richtig. Ausnahmen gibt es natürlich. Aber das ist eine Art Kultur. Darf ich das so sagen? Das ist, wie die Menschen dort grundsätzlich sind. Das ist ihre Kultur. Paulus sagt hier interessanterweise nicht, da die Menschen dort Lügner sind und faule Bäuche sind und böse Tiere sind, also böse Tiere, gemeine Tiere, die miteinander tierisch umgehen, statt liebevoll. So sind die Leute, da musst du dich anpassen, Titus. Du darfst die Leute nicht ändern, das ist ihre Kultur, so sind die halt. Pass dich an, damit es keine Streitigkeiten gibt in der Gemeinde. Natürlich ist das Unsinn. Weil böse Tiere werden miteinander streiten. Ist es uns klar, dass die Kultur für uns nie eine Ausrede ist, was die Heiligung betrifft? Es kommt manchmal in uns allen vor, dass wir sagen, schau, ich kann nichts dafür, so bin ich halt. Oder schau, ja, ich könnte sagen, ich bin Amerikaner, Amerikaner sind halt so. Oder einer sagt, ich bin aus Irland und Iren haben halt so eine richtige Temperament, sind so böse, so schnell, zornig. Oder vielleicht könnte man sagen, was ist einer der Lieblingsworte hier in Österreich, die ja Österreicher sind? Alles ist gemütlich, oder? Gemütlich ist ein Lieblingswort in Österreich und in Wien auf jeden Fall. Ich bin Wiener, ich will es einfach gemütlich haben, so ist es einfach. Du, es ist kein Problem, gewisse Zeiten Gemütlichkeit zu genießen. Aber wenn unser Leben um Gemütlichkeit aufgebaut ist, statt um Hingabe, Nachfolge und Treue, können wir das nicht als Ausrede verwenden. Nein, wir haben was Wichtigeres, das uns bewegen soll, und zwar Jesus Christus. Die Kultur darf für uns nie eine Ausrede sein. Nationalismus darf nie eine Ausrede sein. Ihr kennt die Geschichte von Jim Elliot, der Missionar, der nach Ecuador gegangen ist und dort die Auca-Indianer erreichen wollte. Und diese Indianer, er hat Kontakt mit diesen Indianern aufgenommen. Und er hat der Nate Saint hat sein Flugzeug dann am Fluss gelandet und die sind aus dem Flugzeug ausgestiegen. Und dort fünf Männer warteten und wollten Kontakt mit diesen Menschenfresser-Indianer aus Ecuador Kontakt knüpfen. Und ein paar Mal ist es super gegangen und dann auf einmal irgendwas ist passiert und die Indianer, diese Volksstamm, haben alle fünf umgebracht. Tot. War eine Riesensache in den Zeitungen damals. Und was ist aber danach passiert? Die Frau, Elizabeth Elliot, ist dann zurückgegangen zu dieser Volksstamm und hat dann tatsächlich dieses Volksstamm zum Herrn geführt. Menschen haben sich bekehrt. Und die haben ein neues Leben angefangen. Die läuften nicht mehr nackt herum. Es würde heute Leute geben, die sagen, das ist ja schlimm, das ist ja schrecklich. Weil der hat jetzt die Kultur dieser Menschen zerstört. Stimmt nicht. Der hat die Menschen wieder zu ihrem Schöpfer Gott geführt. Die Elizabeth Elliot und die anderen, die da tätig waren, haben diese Menschen von ihrem Tod, sicheren Tod in der Hölle befreit. Aber stell dir vor, wie wäre es, wenn damals einer gesagt hätte, schau, ich glaube an Jesus, aber weißt du, ich bin auch ein Indianer und wir sind Menschenfresser, das sind wir einfach. Und ja, ich kann nichts dafür, ich muss Menschen fressen. Ich muss Menschen umbringen, ich bin ein Auge-Indianer. Was würdest du als Missionar sagen? Ja, das ist deine Kultur, das passt schon, geht schon. Schau, da ist ein anderer Volksstamm, greif an. Nein, du wirst sofort sagen, Entschuldigung, das geht nicht. Das ist nicht, wozu Gott dich errettet hat. Paulus sagt genau das hier auch. Wir meinen, dass unsere Sünden, die wir in unserem Herzen haben, wofür wir Ausreden haben, nicht so schlimm sind, wie so etwas wie Menschenfresser sein. Aber Sünde ist Sünde. Lass uns klar und deutlich zulassen und zugeben, meine ich, dass was Gott in uns tun will, ist, dass er uns Christus ähnlich machen will. Und das wird anders ausschauen als unsere Kultur, weil unsere Kultur verdorben ist. Es wird anders sein. Wir sind Himmelsbürger. Und das soll unsere erste und wichtigste Loyalität sein. Das bringt uns zu unser dritter und letzter Punkt heute. Und zwar, wir sehen hier, die Werke der Irrlehre zeigen, dass sie Gott verleugnen. Ja, 13 und 14, wie geht man mit diesen Menschen um? Man weiß sie streng zurecht. Warum? Damit sie gesund sein im Glauben, damit sie wiederhergestellt werden können. Und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Lass sie nicht diesen falschen Philosophien folgen, sondern Buße tun. Weise sie strengst zurecht. Eindeutig, klar. Dass sie nicht Ausreden haben können. Weißt du, es ist wie, wenn man eine Predigt hält und dann sitzen Leute und hören zu und sie hören irgendeinen Punkt und sie sagen, oh, das passt sehr gut für meinen Nachbar. Das ist für ihn perfekt. Oh, das passt sehr gut für die da. Und wenn man jemanden strengst zurückweist, hat man keine Ausweichmöglichkeit. Wo in der Gemeinde gesagt wird, lieber Bruder, liebe Schwester, das und das in deinem Leben ist eindeutig auf den falschen Pfad, falschen Weg. Ich rede nicht von den da oder die da, ich rede von dir. Wärst du bereit, sowas anzuhören? Sag mal jetzt von mir. Boah. Bin ich bereit, sowas anzuhören von euch? Das ist mein Herzenswunsch, dass wir in dieser Gemeinde so einen Umgang miteinander haben, dass wir in Liebe einander helfen, Jesus nachzufolgen. Aber leider, was passiert so oft, wenn wir angesprochen werden? In einer Predigt oder vielleicht sogar persönlich. Was kommt vor in uns? Unser großer, starker Ich. Was? Wie? Ich? Wie gemein. Wie kann er über mich so reden oder mich so ansprechen? Aber eigentlich, es ist das Liebevollste, das wir tun können. Genau wie bei unseren Kindern. Wenn wir merken, dass unsere Kinder in irgendwas stecken, das für sie schlecht und ungesund ist. Wenn wir schweigen, dann haben wir unserer Treue, unserer Kinder keine Liebe gezeigt. Und wenn ein Kind auch weise ist, dann tut er das, was auch in Sprüche steht. Er hört auf seine Eltern. Sie hören auf ihre Eltern, weil sie wissen, meine Eltern haben mich lieb, sie wollen das Beste für mich. Ich höre das mir an. Ich überlege mir, was die sagen. Ich rebelliere nicht. Da sind wir wieder bei einem Punkt, das in unserer Gesellschaft nicht sehr modern ist. In unserer Gesellschaft sind die Kinder auf der gleichen Ebene wie die Eltern. In manchen Situationen werden sie die Eltern nicht mal Mama und Papa genannt, sondern nur vom ersten Namen. Und lieber Geschwister, das ist nicht, wie der Herr das will. Wir als Eltern haben eine wunderbare Verantwortung, eine wunderbare, Autorität, die wir für den Herrn einsetzen dürfen, ihm zur Ehre, nicht uns zur Ehre. Okay? Das ist eine wunderbare Sache. Und unsere Kinder dürfen das verstehen. Wenn sie sich unter uns auch unterordnen können, da wir liebevoll, bibeltreu führen in der Familie, als Vater oder als Mutter, dann haben sie auch eine Fähigkeit gelernt, wie sie auch Jesus folgen können. Dass sie bereit sind, sich die Autorität in ihrem Leben zu unterordnen. Das ist überhaupt nicht modern. Es könnte sein, dass irgendjemand sogar, der diese Predigt im Internet hört, sagt, oh, was für eine schlechte, absolut schreckliche Aussage. Aber wir glauben das Wort Gottes und das Wort Gottes hat immer recht. Und wir finden, dass wenn wir das Wort folgen, dann haben wir auch Harmonie, Freude und Geborgenheit in der Familie. Weil sogar die Kinder eine klare Führung, klare Strukturen in der Familie auch brauchen. So, damals war das Problem, dass viele in der Gemeinde eingekommen sind da auf Kreta, die Lügner waren, böse Tiere, faule Bäuche, die waren Verführer, die waren widerspenstig, die waren Lehrerschwätzer. Aber es gibt eine Möglichkeit, eine ganz einfache, ein einfaches Test. Und das sind Vers 15 und 16. Die Kultur trägt zu ihr Lehre bei, aber die Werke der Irrlehrer zeigen, dass sie Gott verleugnen. Vers 15 sagt, den Reinen ist alles rein. Bitte versteh das nicht falsch. Paulus behauptet hier nicht, dass wer rein ist und Christus kann alles machen, was er will, weil alles ist rein, selbst die Werke des Fleisches. Ich meine, wir verstehen das, hoffe ich. Paulus sagt jetzt nicht, wenn du gläubig bist, kannst du gerne morden, wenn du willst. Das ist dann doch für dich rein. Das ist ein Blödsinn. Das ist nicht, was er hier sagt. Er sagt nicht, dass da du rein bist, kannst du halt leben, wie du willst. Und Jesus akzeptiert das halt so. Nein. Er sagt, den Reinen ist alles rein. Einer hat es mal so formuliert, wer innen rein ist, kann von nichts Äußerliches unrein gemacht werden. Der muss jetzt nicht diese Gebote, die Judaisten zum Beispiel aufgestellt haben, also du darfst das essen, das darfst du nicht essen, das ist rein, das ist nicht rein. Wenn du dieses Unreine isst, dann bist du unrein. Gott hat das schon bei Petrus klargestellt. Du kannst essen, was du willst. Nichts Äußerliches kann dich unrein machen. Jesus Christus hat dich rein gemacht durch seine Gnade. Es ist ein Geschenk. Es ist von außen nach innen gekommen. Jesus hat es für dich getan. Nichts kann diese Reinheit von dir wegnehmen. Es ist die Reinheit Christi, die du hast. Und seine Reinheit, dir zugeschrieben, ist ewig gültig. Wer rein ist, also den Reinen ist alles rein. Nichts kann ihm unrein machen. Wer innerlich aber unrein ist, der verdirbt alles, was er berührt. Selbst die guten Werke, die getan werden von einem unreinen Herzen, sind vor Gott unrein. Vielleicht nicht vor Menschen. Siehst du irgendein reicher Mann, der Millionen von Euro spendet an wichtige und gute, bedürftige Situationen, also spendet. So Vereine oder Licht ins Dunkel oder was immer. Und die Menschheit sagt, oh, das ist ja so wunderbar, das ist ja so gut. Gott schaut das an und sagt, ja, aber der macht das für seinen eigenen Ruhm, damit er gut dasteht. Und er verleugnet mich. Das ist nicht zur Ehre Gottes getan worden. Das ist unrein. Wer unrein ist im Innerlichen, er verdirbt alles, was er berührt. Ich habe dieses Beispiel ein paar Mal verwendet. Und zwar, stell dir vor, ich habe 4 Söhne, die sind jetzt alt, älter als früher war. Früher waren sie ziemlich jung. Und stell mir jetzt mal, meine 4 Söhne gehen ins Park, gehen zu Donaupark hier. Und es ist an einem Tag, direkt danach ist sehr stark geregnet hat. Und überall gibt es so tolle, gatschige Stellen, wo du reinspringen kannst und planschen kannst und spielen kannst. Und es ist voll von Gatsch und Schmutz. Und wie meistens Jungs sind, das ist etwas Nettes, Tolles, Schönes. Also schmutzig werden ist für ein junger Bursch ganz toll. Also die machen das gerne. Ich auf jeden Fall schon. Also wenn man Fahrrad fahren geht und da ist ein Wasserlacke, sagt man, oder? So, da, was tust du? Man fährt sicher nicht herum. Nein, nein, man fährt direkt durch. Und dann kommt das Wasser überall hin. Das ist, was ein Kind tut, ein junger Bub auf jeden Fall tut. So, die haben jetzt echt Spaß und was alles in Ordnung, dieser Spaß. Aber dann kommen sie nach Hause voll dreckig. Sie sind dreckig. Und die Mama putzt gerade das Haus. Und die Jungs, gut erzogen, die sagen, Mama, ich will helfen. Was kann ich tun, dir zu helfen, das Haus zu putzen? Und wisst ihr, die sind nass. Also es tropft von Schmutz. Was sagt die Mama? Du, das ist so lieb, dass du mir so helfen möchtest. Ja, geh gleich und tu jetzt abstauben. Da gibt es Dreck überall. Die helfen nicht, die machen es nur noch schlechter. Was sagt die Mama als erstes? Geh mal hin und dusche oder bade dich und dann kannst du was Gutes tun für mich. So ist es beim Herrn auch. Wir sind dreckig von unseren Sünden. Und er sagt, bevor du mir dienen kannst und mir wirklich ehren kannst, musst du rein werden durch das Blut Jesu Christi. Und Jesus, ich reinige dich. Du musst es selbst nicht tun. Nimm mein Geschenk an in Christus. Lass dich reinigen von Jesus. Und dann bist du in der Lage, richtige, echte, gute Werke zu tun. So, er sagt, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Und das ist so. Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Und hier ist diese Prüfung. Hier ist dieser Test. Ist das, was du lebst mit dem, was du sagst, in Einklang? Passen die zueinander? Können deine Kinder dein Leben beobachten, wie du unter der Woche lebst? Können deine Arbeitskollegen dein Leben beobachten, wie du unter der Woche lebst? Deine Freunde, deine Familie, die sehen, wie du unter der Woche bist. Und dann redest du von Jesus. Und würden die dann sagen, ja, das stimmt. Das passt zu ihm. Oder würden sie sagen, komisch. Das passt irgendwie nicht dazu. Bei diesen Irrlehrern, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wow. Stark. Er sagt es so, wie es ist. So, das bringt uns dann zu ein paar Fragen, wo wir jetzt abschließen. Erstens, wie gehst du mit Autorität um? Bist du widerspenstig? Wir reden jetzt nicht, wie gehst du mit Gemeindeleitung um, sondern die Autorität der Gemeinde ist das Wort Gottes. Wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Bist du einer, der sagt, was das Wort sagt? Das tue ich, das will ich, das möchte ich. Ich will es lesen, ich will es lernen, ich will es tun. Ich will kein Hörer des Wortes bloß sein, ich will ein Tuer des Wortes sein. Zweitens, passen deine Worte zu deinem Leben? Ist da eine Harmonie? Ihr wisst, Gott verlangt nicht, dass du vollkommen perfekt bist. Ich auch nicht. Nur wie gehst du mit deinen Fehlern um? Hast du dich jemals bei irgendjemand entschuldigt für deine Verfehlungen? Du, meine liebe Frau, ich war jetzt sehr unlieb, sehr ungut. Es war falsch. Es war Sünde. Vergib mir bitte. So sollte ich nicht sein. Bringst du deine Sünden in Ordnung? Wenn du das tust, ist es bereinigt. Ist das Demut? Bist du vor Gott im Reinen? Passen deine Worte zu deinem Leben? Wenn deine Kinder so leben wie du, vielleicht hast du keine Kinder, aber wenn du Kinder hättest, wenn sie so leben würden, wie du jetzt lebst, würde der Herr Jesus damit einverstanden sein? Was für einen Einfluss hast du auf deine Familie, auf deine Kinder, auf die Kinder von anderen? Hier in der Gemeinde sind auch Kinder. Was für einen Einfluss hast du auf diese Kinder? Ist dein Leben etwas, das ein Vorbild ist für den Herrn? Was will der Herr in dir ändern? Verwendest du deine Kultur oder deinen Hintergrund als Ausrede für ein faules christliches Leben? Was für Ausreden nützen wir? Weißt du, Ausreden schaden uns. Gott hat was Besseres für uns vor. Verleugnest du Jesus, obwohl du sagst, dass du an ihm glaubst? Ja, starke Fragen. Unser Fazit, gesunde Lehre darf keine Konkurrenz in der Gemeinde haben. Gesunde Lehre darf keine Konkurrenz in der Gemeinde haben. Liebe Geschwister, wir dürfen nicht diese Stelle lesen und sagen, oh, diese so viele schlimme, böse Leute, die es draußen gibt. Wir müssen diese Stelle lesen und sagen, oh Vater, bewahre du uns davor, dass wir jemals selbst ihr Lehrer werden oder ihr Lehrer dulden in unserem Herzen und dass unsere Gemeinde auch in dieser Situation ist, wie in Kreta war. Gib uns deine Gnade, dass wir dein Werk, wie du es haben willst, auch tun. Wenn der Herr dich heute angesprochen hat, ich glaube nicht, dass wir hier in der Gemeinde Lügner, böse Tiere und faule Bäuche haben. Aber wir haben eine Gemeinde voll von Sünder. Da sind wir alle dazu. Wenn Gott Sünde in deinem Leben angesprochen hat und dich irgendwie berührt hat und sagt, schau, zähl zu denjenigen, die wirklich zum Wort Gottes, das zuverlässige Wort, sich halten. Dann erkenne das. Gebe es zu, demütig, und dann nimm dir vor, konkrete Schritte, wie du aus dem Wort Gottes daran arbeiten kannst und durch seine Gnade das überwinden kannst zu seiner Ehre. Lass uns beten. Vater, wir